und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Heute mit einer ganz besonderen Folge und einem ganz besonderen Gast, mit Barbara Ehlichmann.
Hallo.
Man sagt ja Barbara Ehlichmann, oder?
Nee, man sagt Ehlichmann, weil im Deutschen wird das I mit dem G zusammen zu einem ICH. Wir sagen ja auch, das ist der König oder die Königin. Ja,
König heißt es nämlich.
Es heißt
ne?
König und nicht König.
Ja, der König von Thule.
Ja.
Also ihr kennt ja alle Barbara Ehlichmann wahrscheinlich, und zwar das Boulevardmagazin Explosiv. Das lief in den 90ern, RTL. Damit, also das, wer das nicht kennt, und dann natürlich auch deine Show in Sat.1 Clever, die Show, die Wissen macht, hast du auch gemacht mit Wiegald Boning zusammen. Und danach hat sich Barbara, die Dreifachmutter ist, auf ihre Familie konzentriert. Und seit 2018 moderierst du auf TLC, dem Teaching and Learning Channel. Habe ich nämlich mal nach. Wissen die wenigsten, was TLC eigentlich bedeutet?
Ja, und weißt, was ich gedacht habe? Ja? Und das wussten die Mitarbeiterinnen, die mit mir zusammengearbeitet haben, auch nicht so richtig, was das eigentlich bedeuten soll. Ich habe immer gedacht, das heißt Tender Love and Care, das, was der Mensch braucht zum Leben, um zu gedeihen. Wenn du das Kindern oder auch kleinen Tieren nicht angedeihen lässt, dann sterben sie einfach.
Das hast du gedacht. Und wie fanden die das bei TLC?
Ja, das fanden die auch gut.
Cool. Okay, das können wir übernehmen. Ne? Da machst du Abgründe und unfassbare Verbrechen. Das finde ich auch mega krass. Das ist auch mein Thema. Also, du hast eine Wischlerhündin, die Gravy. Und sie ist so ein bisschen, ich habe sie jetzt kennengelernt, wie dein viertes Kind. Jede freie Minute verbringst du mit ihr zusammen. Ihr seid so ein cooles Team geworden. Ihr seid perfekt zusammen. Also ihr habt eine Bindung, die ist wirklich, also top Kompliment, liebe Barbara. Wie lange ist die Gravy schon bei dir?
Gravy ist jetzt fast 6 Jahre bei uns.
Und war es dein erster Hund?
Nein, ich hatte schon mal, als ich Teenager war, einen Dackel. Und das war so mein Herzensprojekt. Ich habe mir so sehr einen Hund gewünscht, dass ich meine Eltern gemartert und genervt habe. Und irgendwann habe ich es geschafft. Und die haben gesagt, na gut, aber es soll ein kleiner Hund sein. Und dann wurde es ein Dackel. Und ich war ganz glücklich. Und wenn meine Mutter jetzt hier mit uns am Tisch säße, dann würde sie sagen, das hat die Bärbel, weil zu Hause bin ich die Bärbel, alles ganz alleine gemacht mit dem Hund. Da mussten wir uns nicht drum kümmern. Das war sozusagen die Bedingung, weil meine Eltern wollten ja keinen Hund. Und ich habe das auch gemacht.
Also, wie alt warst du da?
Ja, ich war, wie alt ist man, wenn man in der 7. Klasse ist, ist man, glaube ich, 14. Oder ja genau, 13, 14, so alt war ich.
Schon verantwortungsvoller. Mädchen sind ja da sowieso viel weiter, was Verantwortung angeht. Ne?
Das
Verantwortung
stimmt.
Übernehmen und ja. So, das können die schon sehr besser als Jungs in dem Alter.
Ja, also es hat auf jeden Fall bei uns ganz gut funktioniert. Das war so, ich bin so, aber auch vielleicht ein bisschen so ein Typ, der, wenn er die Sachen macht, 100%ig macht und vielleicht manchmal auch zu schnell dann sagt, ja komm, lasst mal, bleibt alles jetzt nicht, mach es schon.
Weil es dir nicht schnell genug geht, ne?
Ja, und auch weil ich dann denke, komm, wenn ich was falsch mache, dann bin ich dafür verantwortlich, so, ne? Das ist also, ja, sitzt so ein bisschen drin. Ich heische nach Perfektion, weiß aber natürlich, dass ich sie nie erlangen werde.
Und trotzdem, so ein Dackel, da muss man ja auch sagen, das ist ja auch, man sagt ja immer ein sturer Hund, aber es ist ja eigentlich ein sehr selbstständiger Hund, der eigentlich so auf Menschen, ja gut, okay, das ist alles schön und gut, ne, aber ich kann das auch selber regeln, wenn ich will, denkt er sich, da ranzukommen und den zu bewegen, Dinge zu tun, die man als gut erachtet und ihn zu erziehen, ne, ihm so ein bisschen auch so Leitplanken aufzubauen, das zu schaffen, ist schon toll mit 14, muss ich sagen, super.
Ja.
Was hat dir da am meisten Spaß gemacht?
Ich war unheimlich gerne, und das ist bis heute auch mit Gravy noch so, am liebsten mit dem Hund draußen in der Natur und entdecke Sachen. Ich entwickle mich dann so zu einer Jägerin und Sammlerin, nicht Jägerin im Sinne von, ich will irgendwie ein Tier schießen, sondern ich weiß dann, okay, jetzt gibt's die Brombeeren, und dann pflück ich die typischen Kackebeutel, die man dabei hat, pflück ich voller Brombeeren. Oder jetzt habe ich die Spitzen von Brennnesseln geerntet, damit der Hund halt auch mal Brennnesseln zu fressen kriegt. An sowas habe ich totalen Spaß, einfach neue Sachen entdecken.
Da können auch nur Hundebesitzer drüber lachen, noch mal Kackerbeutel ja für alles Mögliche benutzen kann.
Oh,
ich hatte neulich mal irgendwie, ich weiß gar nicht, da war ich beim Dreh und ich wollte irgendwie, da hatten wir auf dem Tisch so eine Riesenschale mit so Haribo-Zeug, ne? Und ich wollte das nicht irgendwie, also was macht ihr damit? Ja, ist ja Corona, wir schmeißen das weg. Da habe ich so Kackerbeutel hatte ich dabei, habe ich das reingemacht, und dann saß ich im Flieger und bin nach Hause geflogen, habe da aus dem Beutel genascht, und ich weiß noch, wie mich mein der Typ neben mir angeguckt hat, so wirklich völlig paralysiert. Was guckt der so doof? Bin so, okay, ein roter Kackerbeutel ist vielleicht keine gute Idee.
Ja, aber die sind wirklich wichtig. Man muss in jeder Tasche einen haben. Ja. Ich bin so ein bisschen unsicher, was jetzt diese biologisch abbaubaren angeht, weil ich habe kein großes Vertrauen in die. Also die werden mit der Zeit so feucht. Man kann die auch nicht mitwaschen, ne? Und porös, ganz genau. Das ist so ein bisschen schwierig. Und ich habe für mich, das habe ich jetzt mir überlegt, ob man das mal diskutieren sollte unter Hundebesitzern und Umweltfreunden. Ich habe für mich etwas entwickelt, wo ich denke, das beschützt mich, wenn ich jetzt wirklich ganz weit draußen bin. Es ist nirgendwo ein Papierkorb. Es ist nur freie Natur. Dann nehme ich diesen Kackebeutel wie nur als Handschuh und nehme dann das Häufchen und platziere das irgendwo weg vom Weg in irgendeinem Gebüsch. Dann habe ich diesen Beutel zwar benutzt, ich kehre den wieder auf die andere Seite, mache einen Knoten dran, aber ich habe nicht die Last, dass ich den irgendwie noch weitere 2 Stunden diesen gepüllten Kackebeutel mit mir rumtragen muss. Ich rede mir ein, dass das biologisch, umwelttechnisch irgendwie einigermaßen akzeptabel ist. Ne?
Ich finde ja sowieso, mal bei dem Thema zu bleiben, einen warmen Kackerhaufen, also mit diesem Beutel aufzugreifen, das ist ja mega angenehm. Aber ist dir schon mal, ich habe zum Beispiel mal Kacke eingesammelt, weil daneben halt auch was lag. Das war dann nicht von meinem Hund und es war ja kalt und es fühlt sich total eklig an, finde ich, so einen kalten Kackhaufen einzusammeln.
Ja, das ist eklig und ich finde, es ist echt auch was anderes, wenn man es vom eigenen Hund macht. Ja. Das ist ein Unterschied. Das ist so wie die Windeln des eigenen Kindes, kann man wechseln. Aber wenn jetzt eine andere Mutter mit so einer strammen Windel ankäme, würde sie, kannst du mal mein Kind windeln, man würde das natürlich auch tun, aber es könnte einem auch ein bisschen was hochkommen. Das würde man dann ekelhaft finden.
Ja, das ist schon richtig ekel. Und es macht auch immer die Menge ist auch immer. Also die Dosis macht das Gift.
Oder? Das stelle ich mir bei so einem, wenn jetzt Leute sich so einen Riesenhund kaufen, der sich 40 Kilo wiegt oder noch mehr, dann stelle ich mir halt auch immer vor, was kommt da hinten raus. Und dann kommt noch eine Komponente, ich mache das immer gar nicht sagen, wenn es meine Freunde sind, aber wenn das jetzt so ein langhaariger Hund ist und der
dann... die ganzen Zeug noch hinten in den Popo
habe. Und deswegen weiß ich nämlich jetzt auch, warum so viele Leute immer sagen, oh, ich habe, wenn mein Hund verträgt das nicht, kriegt der Durchfall und so. Wenn mein Hund Durchfall hat, ist es für mich überhaupt kein Problem, weil da bleibt nichts hängen, auch wenn der Durchfall. Aber wenn du einen langhaarigen, zotteligen Hund hast, dann kann das natürlich schon mal schwierig sein. Ne?
Ich finde ja schon, wenn die so kleine Köttelbommel hinten dran hängen haben manchmal. Ne? Klabusterbären sagt man, glaube ich, dazu. Ne? Wenn die dann da hinten dran... Es ist ja, aber die Mäuse können ja auch nichts dafür. Nee, und dann muss man das scheren helfen. Oder so. Muss das scheren wahrscheinlich. Ne? Ja, das ist also die Menge macht's immer. Das ist schon. Ich weiß, ich habe mal im Tierheim Stur Brinkum gedreht, das bei Bremen im August. Und wir haben noch so einen Aufsager draußen gemacht vom Tierheim. Und da war so eine schöne Holzwand, da haben mich da vorgestellt. Und es hat wirklich, ich habe Würgereiz bekommen. Es war ein Geruch, es war unglaublich. Mich hat's wirklich fast, ich hab mich fast erbrochen. Und gehe um diese Holzwand rum und dahinter stand ein offener Müllcontainer voll mit Hundescheiße. Mm. Und dann habe ich gesagt, okay, die Menge ist wirklich, die Menge macht's, glaube ich. Ne? Deshalb so mal ein Häufchen wegmachen ist nicht schlimm. Und machst du Häufchen immer weg? Oder bist du auch mal jemand, der sagt so, okay, da kann der, da also... Also, da am Waldweg ist das jetzt, ne?
Ja, also ich habe mal gehört, jemand hat zu mir gesagt, weißt du, es ist so ein bisschen, es gibt so dieses ungeschriebene Gesetz des Häufchen-Karmas. Für jedes Häufchen, was man nicht weg hat, macht, tritt man auch irgendwann mal in eins rein. Und ich das, daran glaube ich jetzt auch. Und es ist tatsächlich so, dass ich es nicht zu 100% immer wegmache, weil mein Hund, das ist ein großes Glück, zieht sich auch zurück. Also die ist jetzt nicht eine mitten auf dem Weg Häufchenmacherin, sondern die geht immer links, rechts. Und was ich zunehmend feststelle, ist, wenn wir irgendwo sind auf einer Hundewiese, wo viel los ist, dann hält sie ein und macht es wieder bei uns im Garten. Ich so, super, jetzt mache ich hier dann eben weg. Aber okay, das ist so eine Angewohnheit von ihr.
Finde ich echt schön, dass alle Hunde da auch so unterschiedlich sind. Ne? Mhm. Khaleesi zum Beispiel, die macht am liebsten auf die Straße, was der Gizmo gar nicht kann. Also der Gizmo braucht immer Grün als Untergrund. Ja. Mhm. Hat er schon als Welpe so verknüpft. Der ist halt aufgewachsen in so einem kleinen Hof, Bauernhof, so mit einem Garten. Und da war der immer im Garten als Welpe wohl. Ja. Und die Khaleesi, die hat bei uns immer im Dachgarten oben mal immer so ein Kiesfeld. Und da hat sie sich immer gleich reingehabt.
Ah, super.
Ja. So hat die das halt gelernt. Ja. Aber der Gizmo ist zum Beispiel auch einer, dem darf man nicht zugucken. Und er ist sehr wählerisch mit der Ablagestelle. Also er ist wirklich 10-mal am Untersuchen und Checken und Untergrund checken und gucken. Und dann nochmal zurück und nochmal vor und nochmal nach links und nochmal drehen und doch nicht, Mist. Und ne? Also bei dem ist immer so echt. Und deshalb bin ich froh, wenn er mal irgendwo abseits des Weges, irgendwo weit hinten, wo niemand ist, dann sage ich auch, okay, dann sehe ich es manchmal auch nicht, weil er sich einfach verknusert hat kurz. Aber eigentlich muss man schon immer alles, finde ich schon auch okay, wirklich immer alles wegzuräumen. Einfach auch, um ein gutes Vorbild zu sein für andere
absolut,
Leute.
Müssen absolut, wir doch machen. Man möchte auch nicht selber irgendwo spazieren gehen, wo irgendwie ein riesen Kacke-Reservoir ist.
Ja, das ist Gravy. Ja, hallo, da bist du ja auch schon. Gravy. Oh, kommt jemand?
Ja, großer schwarzer Vogel. Hey, Schluss. Mach Platz, komm. Da müssen wir jetzt nicht hinterhergehen.
Ist ein Marder im Garten oder was?
Nee, da war ein großer schwarzer Vogel. Eine Krähe hatte sich da hingesetzt. Nein, nein, Schluss jetzt. Mach Platz. Ist gut, so ist gut. Ja,
fein, machst du das
so. Vogel ist so wieder weggeflogen.
Ja, Vögel sind auch interessant, ist ja für die wie Fernsehen gucken. Ne? Die lag jetzt hier die ganze Zeit, hat in den Garten gucken, plötzlich kam mal was Spannendes.
Und manchmal ist da auch ein Eichhörnchen, was dann hier vor ihrer Nase rumtanzt und dann sind die Reaktionen natürlich entsprechend. Ne? Man möchte so gerne, man würde echt so gerne mal was fangen, aber zum Glück hat sie noch nie was erwischt.
Weißt du, wie sie groß geworden ist? Wo hast du mitbekommen, wie sie aufgewachsen ist?
Also sie ist ja mit 9 Wochen zu uns gekommen. Ich habe sie kennengelernt, da war sie, glaube ich, 7 Wochen alt. Und sie hatte eine sehr schöne Umgebung, sehr liebe Leute, die in der Nähe von Osnabrück sie quasi
großgezogen
haben. Und sie hat mit ihrer Mutter hatte eine ganz tolle Wurfbox und Welpenunterkunft in einer riesigen Doppelgarage, so wie man das in Niedersachsen hat. Da hat man ja vor allem Platz.
Ja.
Und, also super, mit richtiger Heizung drumherum und so. Sie hat keinen Staubsauger so richtig schätzen gelernt. Den findet sie bis heute noch blöd. Ich glaube, wenn das für die Welpen normal gewesen wäre, dass da immer ab und zu mal einer auch rumsaugt oder so, wäre es anders gewesen. Ne? Aber alles fein. Also sie hat eigentlich eine schöne Kindheit gehabt, bis auf die Tatsache, dass sie im Freilauf, das ging im Garten auch, sich irgendwann unter einem Zaun irgendwie verhakt hat und hatte sie eine kleine Verletzung am Augenlid. Und dieses Auge ist, das ist wieder sehr gut verheilt, aber das Auge ist empfindlich geblieben. Ich nehme an, dass sich im Innern des Auges, also die Netzhaut und so weiter, das war alles nicht verletzt, aber dass sich da so Narbengewebe gebildet hat, was einfach, wenn da jetzt was reinkommt wie Pollen oder so, eine Reaktion schneller an dem einen Auge hervorruft als an dem anderen. Und sie hat den Tierarzt nicht richtig schätzen gelernt durch diesen Eingriff, weil ich weiß nicht, ob
es war ja auch so klein. Und dann kommt so, es ist ja auch was Traumatisches, glaube ich, wenn du dann auch noch zu so einem Tierarzt kommst, der jetzt auch nicht zimperlich ist, sage ich mal, und sagt, na komm, machen wir einfach mal, stell dich nicht so an. Ne?
Ja,
genau. Und dann würde ich mir ja auch so vorstellen, wenn ich so einen blöden Kinderarzt gehabt hätte oder Zahnarzt, dann wirst du auch gebrandmarkt fürs Leben.
Ich denke das auch.
Hä? Was bedeutet sie für dich?
Also sie ist schon für mich, sie ist mein Hobby, sie ist für mich ein richtiges Familienmitglied, sie ist mein Sportgerät, ich würde keine 2 Meter spazieren gehen, wenn ich diesen Hund nicht hätte, das ist schon so und es macht mir Spaß, mich damit zu beschäftigen, also mit dem Hund zu beschäftigen, was frisst er, was macht er und so, also ich bin da total offen.
Das ist dein Leben, der Hund.
Findest du?
Ja, voll.
Ja, ich liebe
das. Nein, du warst
jetzt
so, das warst du ganz so pragmatisch. Ja. Aber in Wirklichkeit, ich habe euch ja jetzt kennengelernt, sie ist schon dein Ein und Alles.
Auch. Ja, das ist toll. Sagen wir mal so, ich habe mir jetzt überlegt, ja, ich habe ja noch ein Kind, was dauerhaft zu Hause wohnt, die anderen sind immer mal da und auch mal wieder weg und so. Ich glaube, dass das für die Kinder ganz gut ist, dass dieser Hund ins Haus gekommen ist, weil ich will gar nicht so eine Klammermutter sein. Ich liebe meine Kinder über alles und für mich ist da tatsächlich auch ein Unterschied zum Hund. Also es ist nicht, die stehen nicht auf einer Stufe. Das ist ganz wichtig. Aber dadurch, dass ich jetzt einfach immer so weitermache, ne, und jetzt wird der Hund auch noch betreut und so, haben die, glaube ich, die Menschenkinder haben viel mehr Freiheiten bekommen, jetzt auch in diesem Abnabelungsprozess.
Weil die den Druck nicht hatten. Oh Gott, Mama, jetzt lassen wir die alleine, die hat keine Aufgabe mehr.
Weil Mama ist gar nicht alleine.
Und der Hund springt da ganz gut in die Lücke, ne?
Ja, ganz
was ich auch toll finde irgendwie. Also was heißt irgendwie? Ich finde es toll.
Obwohl ich wollte nie so eine typische Hundefrau werden. Ich weiß noch, als die Kinder kleiner waren, dann habe ich ja schon Frauen gesehen, die 10, 15 Jahre älter sind als ich und die liefen dann immer mit ihren Hunden hier durchs Dorf und habe gesagt, oh Gott, die tun mir jetzt leid, laufen die mit dem Hund herum und so, aber jetzt bin ich auch eine von denen und ich tue mir nicht leid.
Doch schön, ne? Und man hat ja auch wirklich immer so, ja, man hat ja einfach viel zu tun und es lenkt einen ja auch immer ab und holt einem raus und es macht einem ja auch total viel Freude und gibt einem ja auch ganz viel.
Das können Menschen, die das nicht haben, können das gar nicht nachvollziehen, aber ich habe in meinem direkten Freundeskreis eine Freundin hier, du hast eben den silbernen Labrador kennengelernt, die Besitzerin wollte nie einen Hund und die hatte nie ein Tier vorher, die hat das nie erlebt und heute sagt sie, ich möchte keinen einzigen Tag in meinem Leben mehr ohne Hund verbringen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil der gibt ihr so viel, sie hat so viel Freude damit, das finde ich großartig, dass man das auch im, sag ich mal, fortgeschrittenen Alter noch zulässt, dass das Leben einen so überrascht.
Gab's denn, als Gravy zu euch gekommen ist, zu dir gekommen ist, hattet ihr auch mal so eine Phase, sag ich mal, wo es vielleicht mal eher schwieriger lief, Schwierigkeiten gab, wo du so ein bisschen ratlos warst? Was waren das für Themen?
Also ich habe am Anfang natürlich mich damit musste damit klarkommen, dass das ein sehr energiegeladener Hund ist und es ist nicht damit getan, einfach zu sagen, und dann gehe ich noch eine Stunde spazieren oder jetzt machen wir noch diesen, der muss was erleben, dann ist er müde. Man neigt ja dazu, so Dinge zu übertragen vom Kind auf den Hund. Und dann beschäftigt man sich damit und stellt fest, okay, das ist eigentlich beim Hund ganz anders. Der braucht viel mehr Ruhe und der muss auch Ruhe lernen. Wenn ich sie heute jetzt nochmal neu bekommen würde, würde ich ihr ganz klar von Anfang an dieses auch beibringen, dass sie Ruhe bewahren muss, dass sie sich ablegt irgendwo und schlafen geht. Wenn ich sage, jetzt ist es einfach Schlafenszeit, du musst jetzt hier nicht noch den Garten beobachten. Oder
das
so
ist, glaube ich, auch wirklich was, was man als, sag ich mal, mit seinem Hund am Anfang oder als Anfänger, wenn ich die Zeit zurückkurbeln könnte, bei der Khaleesi zum Beispiel, vor 7, 8 Jahren, würde ich das auch sagen. Ich meine, man geht einfach, man überfordert die Hunde einfach, ne, und man sieht gar nicht, dass sie wirklich diese Ruhe brauchen. Und weil man einfach immer, klar, der Hund, da geht ja auch immer mehr, ne? Also der Hund ist ja müde, aber macht ja trotzdem noch, ne? Der Hund kann nicht mehr, aber kommt trotzdem noch mal an, ja? Und du denkst immer, ja geil, super cool, ja mach mal noch mal, ja mega, ja? Ohne in diese Verantwortung zu gehen, dem Kind mal die Fernbedienung wegzunehmen und zu sagen, ich glaube, es reicht jetzt aber auch mal nach 2 Stunden, ihr ruht euch einfach jetzt mal ein bisschen aus,
ja,
oder?
Ja, genau, und macht mal gar nichts.
Aber warum macht man das beim Hund nicht? Bei Kindern macht man das, warum macht man das beim Hund nicht?
Also ich glaube, weil man unbewusst natürlich den Menschen auf den Hund überträgt und sich nicht so viel darauf einlässt. Und ich glaube auch, dass man nicht die richtige Hilfestellung am Anfang hat. Das ist, glaube ich, das.
Sagt einem niemand, ne?
Nein, es sagt einem niemand. Dann muss man natürlich an den richtigen Hundetrainer geraten, den man hat. Dann ist es natürlich möglichst so, dass man im Einzeltraining ist, der sich voll auf einen einstellt. Das kostet natürlich auch Geld. Ich meine, gib mal irgendwie 70, 80 oder noch mehr dafür aus, dass jemand zu dir nach Hause kommt plus Anfahrt und so. Dann denkst du dir auch mal, ist das denn wirklich nötig? Und so braucht man es. Aber man weiß, das kann ich ja nun einschätzen, heute so wahnsinnig viel mehr über Hunde, als man wusste, als ich zum Beispiel 13, 14
war.
Als
du mit dem Dackel angefangen hast.
So. Und das muss man einfach sich auch eingestehen. Und es gibt halt Leute, die sagen, ja, ich hatte schon mal einen Hund, so wie ich auch, aber da kannst du nicht mehr so wahnsinnig viel von ableiten.
Weil das hat sich ja alles geändert. Ne? Seit da, also und es ist auch gut so, dass sich so viel geändert hat, dass die ganze kynologische Bewegung, sage ich mal, die Verhaltensforschung, Verhaltensbiologie, dass man da so einen Quantensprung quasi gemacht hat, ne? Und jetzt Hunde auch ganz anders lesen kann, sehen kann, therapieren kann und einfach auch viel mehr weiß und Dinge, die damals wichtig waren, wie Zucht und Ordnung und dass der Hund das eben macht, wenn ich will, dass er das macht, verdammt nochmal, ja, dass man das heute auch schon auch ein bisschen entspannter sieht.
Damals war es so, dass ich quasi mich total fortschrittlich sah, weil der Hund wurde nicht mit seiner eigenen Nase in den Kackerhaufen gestupst und er wurde nicht mit der Hand oder mit der Leine geschlagen oder so. Ne? Das, aus der Zeit kam man
klar,
damals
logisch.
Und das ist schon super, dass man heute so viel weiß, aber woher weiß man es, wenn es einem keiner sagt? Und nur es anzulesen, es gibt ja diesen wahnsinnigen Wust von Hundebüchern, wo ich immer denke, boah, es gibt auch einfach schlechte Hundebücher. Dann wird mir eins, kriegt man eins geschenkt. Das ist der Magier Wischler. Dann steht da was drin. Das sind aber so viele Allgemeinplätze, die aneinander gereiht werden, die das ganz was anderes bedeuten, als wenn es mir jemand eins zu eins sagt. Ne?
Barbara und ihr Hund sind unzertrennlich. Das ist auch gut so. Denn Purina ist davon überzeugt, dass Haustiere und Menschen gemeinsam einfach glücklicher sind. Und das gilt auch am Arbeitsplatz. Hunde am Arbeitsplatz sorgen nachweislich für eine bessere Arbeitsatmosphäre und reduzieren Stress. Und damit noch mehr Unternehmen von den vielen Vorteilen, die Haustiere am Arbeitsplatz mit sich bringen, profitieren, hat Purina die Pets at Work Allianz gegründet und hilft Firmen dabei, hundefreundlich zu werden. Coole Aktion. Der Magier Wischler. Mhm. Warum war es ein Magier Wischler?
Also,
was hat dich so fasziniert?
Was ich fand natürlich den Hund deshalb, also erstmal entspricht er für mich einem gewissen Schönheitsideal. Ich finde den Hund schön. Ich finde, der hat ein schönes Gesicht, sage ich jetzt mal. Dann fand ich gut, dass er nicht so ein unter ganz praktischen Gesichtspunkten nicht so ein langes Fell hat, als relativ pflegeleicht dargestellt wird und es eigentlich auch ist, ja. Also ich habe mal eine Ferienwohnung gemietet, da waren vorher Leute mit einem Golden Retriever drin. Es kam, das Haus war perfekt sauber, als wir es übernahmen und es kamen immer trotzdem noch mehr Hunde Haare hervor, die die Putzfrau gar nicht gefunden hatte, ne? Also das war schon heftig und ja, dann gab es irgendwann den Punkt, was ist
Angebot und Nachfrage. Oh, ich habe noch Haare verloren. Ja. Ich steck die mal kurz zwischen Sofakissen.
Ja, das war wirklich, das war
Gold
wirklich
ist echt auch schon süß. Aber das war für dich, also es war zum einen das Praktische, Pragmatismus, zum anderen aber auch, ich würde mal sagen, Ästhetizismus, ja, also zu schauen, was gefällt mir gut.
Das Wesen wird als sehr menschenbezogen beschrieben. Mhm. Natürlich hat es auch den Beipackzettel gehabt, das ist, heißt, es ist leichtführig, es ist ein guter Familienhund und so. Und dann stellt man fest, es gibt gar nicht so viele Züchter, die an Nichtjäger abgeben wollen. Die wollen ja die Rasse auch irgendwie beschützen davor, dass es jetzt der nächste Modehund wird. Und ja.
Ist natürlich irgendwo auch ein Modehund, sag ich mal, für Leute, die was Besonderes suchen, sag ich mal. Ne?
Ja.
Aber im Umkehrschluss natürlich ist es auch ein Hund, sag ich mal, der ganz viele Erwartungen auch abdeckt. Eben wenn ich eben rausgehe in die Natur, ist es natürlich schön, auch einen Hund zu haben, der die Natur liebt und der die Natur auch zu schätzen weiß, der mit Natur was anfangen kann. Mhm. Also der seine Nase gerne einsetzt, der gerne sucht, apportiert, bringt, ne? Oder aber, ne, das ist ja schön. Und man kann ja so jagdlich orientiertes Verhalten eines Hundes und wir sprechen ja nicht mehr vom Jagdtrieb, sondern nur noch vom jagdlich orientierten Verhalten. Mhm. Das kann man ja auch bei so einem Hund auch anderweitig ersetzen, durch anderweitiges Verhalten, ne? Oder
absolut.
Durch, sage ich mal, ja, ein Substitut einfach im Grunde. Ne?
Ja, ja.
Ihm das Jagen quasi durch was anderes versüßen.
Aber ich habe festgestellt, es kennen ja nun einige oder eigentlich alle unsere Freunde und Bekannten kennen Gravy. Und es hat nicht dazu geführt, dass die sich jetzt als nächstes auch alle einen Wischler geholt haben. Sondern die haben sich einen Labrador geholt oder einen Ridgeback und also sie sind auf jeden Fall, oder Doodle.
Ist ja wieder anders.
Ne? Wieder ganz anders, aber auf jeden Fall nicht diesen Hund, weil sie festgestellt haben, Gravy braucht sehr viel Input und Auslastung im Sinne von, man ist mit ihr draußen, man macht mit ihr was anderes. Es ist nicht so der, ich trotte jetzt mal nebenher und gucke und dann lege ich mich wieder hin und warte oder so. Und ich hoffe so ein bisschen, das ist eigentlich jetzt, klingt blöd, weil ich habe ja jetzt auch so einen Hund, aber dass die Leute sich doch mittlerweile damit auseinandersetzen und sehen, dass dieser Hund doch so einfach nicht ist, dass man, wenn man jetzt diese äußere Erscheinung sieht, dass man vielleicht dann doch eher einen Ridgeback nimmt oder so.
Ja, das Erscheinen, das äußere Erscheinen, und das ist gerade so das Thema, in das ich mich so gerade vertiefe, wenn es um Thema Spiegelung geht und Zusammenleben und was das für Auswirkungen hat auf die Erziehung oder auf Probleme und so weiter. Der Phänotyp, also das Äußere, ist ja der Trigger. Also das ist das, was dich fasziniert, was mich anspricht, was mich innerlich irgendwie so abholt, wo ich Dinge sehe, ja. Und auf der anderen Seite ist das, was die Rassebeschreibung ist, was du als Beipackzettel nennst, das ist eigentlich diese Spiegelung, ja, wo ich im Grunde dann plötzlich Dinge sehe, die ich vielleicht vermisse oder selber gerne habe und brauche. Mhm. Auf der anderen Seite aber kann das auch genau das Gegenteil sein, ne, was mir gut tun würde, ja. Also das ist interessant, mal so aus der Sicht zu betrachten. Das sind ja ganz viele Prozesse, die da stattfinden. Und ich glaube, bei dir ist es so, du bist ein Mensch, du warst auf der einen Seite sehr exponiert, ne? Und du hast auch einen Hund, der sowas Exponiertes erfüllt, weil er so schön ist. Das ist ein Hund, der Aufmerksamkeit erregt. Und man sagt, oh, guck mal, ein cooler Hund, oh, das ist ein schöner Hund, ne? Das ist ein toller Hund. Auf der anderen Seite ist dieser Hund aber auch anders als andere Jagdhunde, sage ich mal. Er hat ein sehr schönes, weiches Gesicht. Ne? Die haben ja diese wunderschönen hellen Augen, die haben diese helle Nase, die haben diese schönen Schlappohren. Ne? Und die haben natürlich auch dieses Kindchen, ist auch dieses Kindchenschema, was da auch drin ist. Es ist nicht Hund-Hund, es ist schon so schön. Lieber Hund, ne?
Ja, das stimmt. Das ist nicht furchteinflößend, wenn man sie als erstes sieht, ne? Und ja.
Und das ist schön zu sehen, sowas, weil irgendwas triggert einen, ja. Und irgendwann sagt man, ja, das gefällt mir. Und dann lese ich die Rassebeschreibung oder höre vielleicht, okay, der ist sportlich, der liebt die Natur. Mhm. Ja, das ist die Spiegelung, ja. Das machst du auch gerne, ja. Mhm. Aber das ist auch ein Hund, der, ja, jagdlich ist, der. Das sind ja auch, wie bei deinem Dackel auch, das ist die Erfahrung, die du gemacht hast. Die haben auch eine kurze Zündschnur. Das geht ganz schnell von 0 auf 100. Das ist nicht wie ein Labrador, der erstmal guckt, wo ist der Vogel, guckt, und dann wuff, einmal bellt und los sind, sondern die bellt schon, bevor die Krähe hier im Garten sitzt.
Ja, ja.
Und das gefällt dir auch, weil du bist schnell, du bist ein Mensch, du bist auf dem Punkt, du erkennst Probleme schon, bevor sie entstehen. Du kannst es vorhersagen. Das ist was, eine ganz klare Spiegelung, Verhaltensspiegelung.
Und was ich auch feststelle,
stimmt,
jetzt
das
durch
so, was
diese,
ich jetzt gesagt
ja,
habe.
Ich finde das, doch. Ich finde, da ist viel Wahres dran, weil ich auch jetzt heute über den Tag festgestellt habe, was diese Trennungsgeschichte angeht und so. Es gibt ja so Hunde, die gehen mit jedem mit. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Und das würde mein Hund jetzt nicht so ohne weiteres machen. Wir haben das mal versucht, dass jemand den mitnimmt zum Spaziergang. So ein Junge aus der Nachbarschaft, war jetzt kein Hundeexperte. Gravy hat diesem Jungen sehr schnell gesagt, also war 17, 18-Jähriger, sehr schnell gesagt, du pass mal auf, ich gehe jetzt hier ein kleines Stück mit dir und dann zeige ich dir, wo der Weg nach Hause ist. Und der kam keinen Spaziergang zustande. Also wir haben, ich weiß, das ist nur eine sehr enge Freundin von mir, die würde es schaffen, Gravy wie so eine Zweitmutter mitzunehmen. Und eigentlich finde ich das gut. Ich möchte das eigentlich gar nicht, dass mein Hund so mit, oh, du bist auch nett, riechst nach Fleischwurst, ich gehe mit dir mit oder so. Ne? Das ist schon, finde ich auch gut. Und neulich habe ich ein schönes Erlebnis gehabt, weil sie ja manchmal auch auf andere Hunde reagiert so. Draußen habe ich mir angewöhnt, dass ich dann sie mit einem Leckerchen eng bei mir an dem Hund aus der Situation wieder rausführe. Das klappt auch eigentlich sehr gut. Und dann haben wir ein und dieselbe Frau im Stadtwald zweimal getroffen mit ihrem Hund. Und ich habe mich aber nicht sofort an sie erinnert. Und sie kam so ein bisschen ins Gespräch und sie sagte dann zu mir, Sie sind doch ihr Hund geht doch mit Ihnen an der Hand. Und da habe ich gedacht, oh, ist das ein schönes Bild. Mein Hund geht mit mir an der Hand, so wie früher, wenn ich ein Kind an der Hand hatte. Das fand ich auch immer so ein schönes Gefühl. Ne? Also ich mag das schon gerne, dass sie auch eng ist mit mir, weil eben, wie gesagt, dieses ganze Kinderthema ist natürlich endlich. Ne? Ich habe noch den 14-Jährigen, der mit mir geht. Und wenn ich sage, sieh, willst du mit mir mit dem Hund gehen? Und sagt, oh, du, ich könnte auch Fußball spielen. Und seit du gehst, dann spiel Fußball. Ne? Ja, das, ich würde nie sagen, oh komm, die Mama wünscht es sich so sehr, geh doch mit mir oder so. Das finde ich blöd. Der Hund geht ja mit.
Nehmt ihr eigentlich zusammen?
Wir beide machen seit einiger Zeit Mantrailing und ich kann das wirklich nur empfehlen, weil ich habe es am Anfang nicht für möglich gehalten, wie sich das auf das Wesen des Hundes auswirkt, wenn der eine wirkliche Aufgabe hat. Ich habe das unterschätzt, dass ich einen Arbeitshund habe. Wir machen das einmal die Woche und ansonsten vergeht eigentlich kaum ein Tag, wo ich nicht im Hause etwas oder im Garten für sie irgendwelche Leckerchen verstecke und dann muss sie die suchen. Und dann ist sie in der Erwartung dieser Sache, sie sieht dann ja, wenn ich losgehe, der geduldigste Hund überhaupt. Also das hält sie super aus. Und wir hatten gerade gestern ein so lustiges Erlebnis. Ich habe was versteckt im Garten und habe nicht dran gedacht, dass ich im Arbeitszimmer, oh Gott, die Hörer müssen jetzt denken, was macht diese Frau in ihrem Arbeitszimmer? Ich habe im Arbeitszimmer einen Teller mit Harzer Käse und ich habe den Tipp bekommen, man kann, wenn man den aufschneidet, so in Viertel oder Achtel und hinstellt, und den kann man trocknen, ohne dass es stinkt. Und der schimmelt auch nicht. Ich habe es deshalb rausgefunden, auch nochmal für mich selber.
Hat es,
ja? Ja, der wird wie ein dickes, hartes Bonbon. Sie hatte eins nicht gefunden, das lag auch im Arbeitszimmer. Im Arbeitszimmer ist, glaube ich, eine sehr trockene Luft. Der war also wirklich in 2 oder 3 Tagen, war der total hart. Dann habe ich ihn gefunden, habe ihn ihr gegeben und es war ein richtig lautes, so als wenn man ein hartes Bonbon mit den Zähnen zerbeißt. Und sie fand es großartig. Habe ich gedacht, okay, so Cheese Candy mache ich jetzt selber. Aha. Stelle das im Arbeitszimmer aufs Regal ganz nach oben mit einem umgedrehten Sieb drauf, damit auch nicht die Fliege oder so denkt, das wäre eine schöne Basis für ihre Familie. So, und gebe dann das Signal, dass nun irgendwie der Spaß beginnt. Der Hund kann also die Leckerchen suchen. Und irgendwann denke ich, das macht sie auch selbstständig. Irgendwann kommt sie zu mir und dann gehe ich mit ihr die Strecke nochmal ab und gucken wir gemeinsam, ob sie alles gefunden hat. Und sie kam nicht, sie saß im Arbeitszimmer und jammerte. Ich dachte so, das kann jetzt nicht wahr sein, dass die in 1,80 Meter Höhe auf dem Schrank diese Anmutung, und das wirklich, man denkt, harzer Käse, wenn du mit der Nase rangehst, dann stinkt der. Aber wenn der an der Luft ist, der Hund hat es natürlich gerochen, ne? Und dann hat sie auch eins bekommen. Das fand ich total süß. Das war eigentlich nicht part of the game.
Nein, nicht geplant. Aber das ist, finde ich ja gerade für einen Hund, der so jagdlich orientiert ist oder, sage ich mal, mit diesem Sonderausstattung jagdlich dazukommt, ne, daherkommt, schon auch toll, mit ihm Nasenarbeit zu machen. Und Mantrailing ist ja auch so ein konzentriertes, schönes Arbeiten, was man als Team macht. Ich glaube, das ist auch das Wichtige, ne? Generell bei Beschäftigung mit dem Hund ist es so, klar, man kann den Hund auch, ja, suchen, finde ich, ist cool, ja, macht auf jeden Fall Spaß, machen wir auch ganz oft, einfach weil es auch einfach ist und weil es schnell geht und bei dem Hund es mega Spaß macht, Sachen zu suchen. Vor allen Dingen, wenn er auch erstmal zugucken darf und dann darf er nicht mehr gucken und dann so halt, ne, und dann muss er warten und dann kann man das immer mehr ausbauen. Ich lasse sie auch schon mal unten im Keller warten und dann verstecke ich oben, was dann werden die beide wie von der Tarantel gestochen da durchs Haus und es ist halt ulkig, ja. Aber Mantrailing oder aber auch andere Beschäftigungsarten, selbst so Sachen wie Obedience zum Beispiel oder Agility oder Slow Agility, da macht man ja was zusammen und man hat so zusammen diese Erfolgserlebnisse. Und beim Mentrailen ist es ja auch so, du führst deinen Hund und du musst auch aufmerksam sein und musst gucken, wo läuft der hin. Du darfst ihm auf der einen Seite keine Tipps geben, auf der anderen Seite ne, so ein bisschen neutral sein, aber dann auch mal sagen, okay, komm, wenn er nicht mehr weiter weiß, kann man da drüben vielleicht noch mal schauen und so. Ihr macht das in der Hundeschule?
Ja, wir haben eine Trainerin, die das anbietet. Ja. Die hat dann so 2-3er-Teams. Mhm. Das ist einfach...
Wer versteckt sich dann immer? Wie macht ihr das?
Es ist unterschiedlich. Wir verstecken uns vice versa. Wobei ich bin jetzt als Versteckte nicht ganz so gut, weil ich ja dann Gravy dabei habe. Und die kann es so nicht gut aushalten, dass ich das Leckerchen dann vielleicht dabei habe. Wir haben es jetzt auch geändert. Jetzt gibt also die Besitzerin oder der Besitzer gibt dann das Leckerchen selber. Oder ich nehme ein Kind mit, die mögen das auch gerne, die verstecken sich dann auch gerne mal, wer gerade Lust hat, mit dem Hund draußen was zu machen. Also das ist
cool. Und wie habt ihr angefangen, das zu machen? Wie habt ihr das aufgebaut?
Also aufgebaut war es so, dass ich halt irgendwas mitgebracht habe, Leckerchen, und dann jemand ihr das gezeigt hat, sich vor ihr so aufgebaut hat, guck mal, ich habe was ganz Tolles, sichtbar weggelaufen ist, sich nicht großartig versteckt hat und dann quasi hin. Und dann habe ich gesehen, dass nach 2-3 Mal, also beim dritten Treffen, der Hund die Nase eingesetzt hat. Am Anfang war es noch auf Sicht und hat gesehen, okay, da ist ja der Typ, der das Leckere hat. Das war jemand von der Hundeschule. Und dann hat sie aber festgestellt, sie hat die Nase. Darum setze ich die eigentlich nicht ein. Ne?
Ja, jetzt spannend, ne? Ich weiß, ich habe ja bei uns in der Hundeschule auch und auch als ich die Ausbildung damals gemacht habe, haben wir ja auch Mentrailing gehabt im Angebot oder haben das immer noch im Angebot. Und das Spannende ist eigentlich zu sehen, wie du das auch gerade erzählt hast. Wir machen das ein bisschen anders. Wir machen das so, dass wir quasi die Kunden quasi sich am Anfang selbst verstecken. Aus dem einfachen Grund, weil der Hund so den Ablauf ganz gut verstehen kann. Es geht ja darum, eine Person zu suchen und den Besitzer sucht er automatisch. Da muss ich ihn gar nicht ermutigen. Der wird automatisch immer gucken, wo bist du, wenn du aus dem Frame kommst. Genau. Ja? Das heißt, du baust das Prozedere genauso auf, wie man das beim Mantrailing macht. Man lässt den Hund absitzen, man gibt ihm die Duftprobe, was auch damals schon immer ein Strumpf oder ein Stück Wäsche war, in einem Zipperbeutel, eben luftdicht verschlossen, lässt ihn anriechen, gibt ihm dann das Kommando Trail und geht dann mit ihm an der Leine quasi los, während er noch sehen durfte, dass der Besitzer quasi die Straße runtergelaufen ist und sich versteckt hat. Das hat er alles noch mitbekommen und ist halt am Anfang eigentlich nur auf Sicht gegangen. So. Mhm. Und dann baut man die Distanz immer mehr aus. Das heißt, irgendwann mal verschwindet er aus dem Blickfeld. Und dann war es immer so schön zu sehen, wie die Hunde auf Sicht an den Punkt gerannt sind, bis wo Schluss war. Okay, da habe ich ihn aus dem Gesichtsfeld verloren. Dann haben die Ohren erstmal eingesetzt. Dann kommen die Ohren. Mhm. Dann gehen die Öhrchen hoch. Das ist der zweitsensitivste Sinn, sage ich mal. Und wenn da keine Informationen mehr gekommen sind, geht die Nase runter. Cool. Weil das ist der dritte Sinn. Ja. Der kommt dann zum Einsatz. Und dann wird schon die Nase eingesetzt. Es geht relativ schnell. Und dann schafft man halt eine kurze Distanz. Dann waren es nur noch 4-5 Meter oder so, ja. Und so hat man das immer mehr ausgebaut und dann hat man den Besitzer quasi ausgetauscht durch eine neutrale Person. Es geht halt dann darum, dass man dem Hund erstmal beibringen, den Ablauf zu verstehen. Was soll ich machen? Genau. Ah, ich soll was suchen. Okay, ich soll eine Person suchen. Okay, ich soll riechen. Ah, ich soll nur mit der Nase suchen. Und am Ende geht die Nase gleich runter und dann fängt der Hund gleich mit der Nase an. Und das ist einfach so krass, weil man diese Sinne des Hundes so auch zu schätzen weiß und sagt, was läuft da bei dem? Ne? Mhm. Wie schön ist es? Was riechen die alles?
Kann ich mich immer wieder neu dran erfreuen. Ich weiß, mancher wird vielleicht sagen, ja gut, ist doch ein Hund kann gut riechen. Ja gut, aber trotzdem das so anzusetzen, ich habe es zuletzt bei ihr erlebt, man hat dann ja auch mal ein Momentchen Pause, ne, wenn dann andere quasi dran sind und sie war aber so in ihrem Element, dass sie dachte, ich kann aber schon wieder und eigentlich möchte sie natürlich jeden Trail machen. Ne? Sie möchte jedes Mal und dann habe ich sie beiseite genommen, sie hat was getrunken, das ist ja ganz wichtig, dass sie zwischendurch immer wieder Flüssigkeit aufnehmen, damit die Nase und alles wieder gut durchfeuchtet ist. Jedenfalls hat sie getrunken und dann hat sie selbstständig dieses andere Team gesucht mit quasi ihrer Nase und hat abgecheckt, Bürgersteig, sind sie rechts reingegangen? Nein, weiter. Nächste Einfahrt? Nein, weiter. Und hat sie die alleine gefunden? Ich wusste gar nicht, wo die waren. Also das war das erste Mal ein Erlebnis. Es war gar nicht jetzt ihre Aufgabe, aber sie hat mit der Nase sozusagen den Anschluss gefunden, hat das andere Team sich selber gesucht. Fand ich großartig.
Sie ist halt Talent. Ne? Sie ist, glaube ich, schon auch nochmal durch ihr Geruchsorgan, durch die Nase, ich glaube, dass sie schon auch viel mehr Riechzellen noch hat als Mops zum Beispiel. Ja? Oder ein Dackel, ist klar. Ne? Also sie ist schon dafür natürlich auch genetisch geeicht. Ja. Und deshalb macht ihr das auch so Spaß und fällt ihr wahrscheinlich auch so leicht.
Es fällt ihr leicht und sie hat einen großen Vorsprung, sage ich mal, vor den anderen Hunden, wo man einfach merkt, die Besitzer haben das auch ausgewählt für ihre Hunde, um die quasi selbstbewusster zu machen und so. Aber die haben jetzt nicht diese intrinsische, dieses Feuer, sage ich mal, diese Motivation zu sagen, ich will das, ich will das. Und das hat sie total. Wenn sie schon das Geschirr sieht, was sie dann anzieht, ne, das
dann
ist
rastet
schon,
sie schon aus. Ne? Ja.
Jetzt geht's wieder los, jetzt machen wir wieder das Schöne.
Ja, ist bei der Khaleesi auch so gewesen, mit die hatte ich auch immer dabei und die liebt es auch sehr. Die ist schon immer, wenn das Trailgeschirr rausgeholt wird, ist sie schon immer am also durchdrehen. Beim Gizmo muss ich sagen, mit dem habe ich es zweimal ausprobiert. Dem war das völlig egal. Der hat gesagt, was soll ich mit dem alten Socken da riechen? Ich glaube, du spinnst. Mhm. Ich hocke mich lieber hin, ruhe mich aus. Ich hatte aber auch bei mir im Kurs schon Möpse, die das toll gemacht haben, die da Spaß hatten. Das ist auch immer so eine Charaktersache wahrscheinlich.
Da ist ein Rehpinscher in der Truppe dabei, der findet das großartig. Ja. Ne? Es gibt auch Hunde, die brauchen gar keine Belohnung. Die kriegen dann einfach nur gesagt, dass sie das toll gemacht haben.
Ja, manchmal reicht es auch. Ne? Ja. Wobei ich finde, diese Superbelohnung am Anfang, die ist schon auch wirklich wichtig. Ich glaube, sowieso über Belohnung zu arbeiten und über Leckerchen auch zu arbeiten, das ist schon auch toll, dass man das mit Hunden machen kann. Mhm. Gibt ja Hunde, die interessiert es nicht. Gibt's auch. Gibt Hunde, die machen dann sich nichts draus. Ne? Mhm. Aber das sind die wenigsten Hunde zum Glück. Ne?
Zum Glück, das hätten wir sonst schwer. Und ich würde es von mir aus auch gar nicht können. Ich habe mal im Fernsehen einen Beitrag gesehen über einen Mantrailing-Hund, wie der ausgebildet wurde. Da hat der Besitzer wirklich nur mit dem Hund gespielt, wenn der die Leistung erbracht hat. Mhm. Und das tat mir dann auch so ein bisschen leid. Ich denke, okay, so viel Mantrailing kannst du auch gar nicht machen, dass der sich im Alltag vielleicht jetzt auch, aber gut...
Ja, die Spielerei, aber das stimmt, ist ja oft auch bei so Hunden, die im Suchdienst sind oder auch bei der Polizei und so. Klar, für die ist halt dann das Spielen auch immer noch ein adäquates Mittel, um Druck dann loszuwerden, weil es strengt natürlich an, baut sich Druck auf, es ist wie so ein Luftballon, in dem man immer Luft pustet und durch diese Bewegung können die dann auch nochmal diesen Druck loswerden. Aber ich glaube, so im Heimwerkerbereich würde ich mal sagen, so in dem sich die meisten Menschen bewegen, da ist ein Leckerchen einfach die schnellere Belohnung. Ich komme mal einfach schneller zum Ziel, ne? Ja. Weil es schneller verknüpft, der Hund kann es schneller annehmen, der versteht schneller, worum es geht. Ich bringe den Hund auch nicht, sage ich mal, beim Üben zum Beispiel, finde ich das immer ganz toll. Ich bewege den nicht in einen anderen aufgeregten Zustand durch Spielen. Ne? Ich will ihn ja oft ruhig haben und entspannen. Und mit dem Leckerchen schaffe ich das besser, als wenn ich jetzt zum Beispiel gleich wieder das Bällchen werfe oder das Schmusetier oder irgendwas und dann flippen die schon wieder so hoch und dann muss ich ihn erst wieder runterfahren, erst wieder beruhigen. Ja. Also als Belohnung durch Leckerchen schon effektiver. Auf jeden Fall.
Ich habe auch das perfekte Hundespielzeug, muss ich sagen, noch nicht gefunden. Nee. Man findet auch nicht viel Spielzeug bei uns im Haushalt. Ich weiß noch, als mein Mann mal irgendwann wieder kam und hatte mit meinem Sohn in einem Hunde in der Hundeabteilung so ein Schweinchen gekauft, wo wenn der Hund draufbeißt, macht er
und hat dir das gefallen?
Also der Hund fand es natürlich super, weil er kann ja was erreichen damit. Ich beiße irgendwo rein und es kommt. Er kann
das Kaninchen töten, ja.
Ja, aber ich muss es wegtun, weil das kann man nicht aushalten. Ich habe gesagt, Thomas, du kannst es gerne geben, wenn ich nicht da bin, aber ich kann hier nicht sein, wenn der Hund jetzt irgendwie da dauernd auf dieses Schwein beißt.
Ja, weil Quietschis finden die halt einfach mega klasse, weil es wirklich gerade auch bei Jagdhunden, und ich bin froh, dass du es weggeschmissen hast, ja wirklich auch noch diese letzte Sequenz im Jagen total triggert, nämlich dieser tödliche Biss. Dieses Quietschen ist eigentlich dann, wenn das Kaninchen stirbt. Ach so. Das ist der Schrei. Ja, das löst halt bei so einem Hund wirklich ganz viel aus. Das macht die so viel Dopamin kommt da raus, weil das ist innerlich so veranlagt, dass das einen Hund so glücklich macht, dass diese Hunde halt Quietschis lieben. Das ist das Geheimnis hinter dem Quietschi. Ja?
Ich hab's auch
Todesschrei des Kaninchens.
Echt? Und, oh Gott, gruselig, wie schrecklich. Einfach, ja. Ne? Oh nein. Naja. Weil ich hab's auch deshalb weggelegt, weil als Hündin ist sie natürlich auch sag ich mal, ein bisschen gefährdet, sowas dann sich besonders ranzuziehen, wenn sie nach der Läufigkeit in diese hormonelle Situation kommt, als hätte sie nun quasi Babys im Bauch.
Also
Babys, ne?
So, ja, nee. Ja. Das kann ich super nachvollziehen, dass du so gedacht hast. Es ist aber definitiv eine jagdliche Sequenz. Okay. Und das pusht Hunde halt schon auch richtig. Und ich glaube, gerade sollte man Hunde das nicht schmackhaft machen, dass Sachen tot beißen, sie damit glücklich machen, sondern irgendwie, man kann die auch super gut anders auslassen.
Ja, also das finde ich auch.
Ich finde, ihr Spielen sollte eher auch mit einem Hund nie so rangeln sein, ne, dass man so in so einen Wettbewerb kommt, sondern es sollte eher immer was sein, was ihn auslastet, was ihn eher so, ich finde, ruhiges Spielen so ein bisschen. Ne. Man kann auch mal zerren. Ich bin nicht 100% komplett gegen zerren. Mhm. Okay, wenn ich so einen Terrier habe, der schon eh alles zerlegt, dann zerre ich natürlich mit dem nicht. Aber wenn ich jetzt einen Hund habe, der, mein Gott, der das halt mal gut findet, dann mache ich das und ich lasse ihn auch gewinnen am Ende und ja, es ist alles positiv.
Das finde ich interessant, weil ich habe auch immer gedacht, der Hund muss doch auch mal gewinnen. Ja. Es kann doch nicht immer nur sein, aber du weißt, das ist ja ganz andere Denkschulen auch dazu.
Also meine Denkschule ist definitiv, der Hund sollte, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist und der Hund sollte auch gewinnen am Ende. Ja. Einfach, um ihn zu motivieren und mit einem guten Gefühl rausgehen zu lassen.
Ja.
Das sind wir doch, würde jeder Pädagoge heute sagen, auch jeder Klavierlehrer oder ne, wenn ein Kind Klavierunterricht nimmt und der verspielt sich halt ein paar Mal und du merkst, es ist ein schwieriges Stück, dann sagt der Lehrer, knallt einen Klavierdeckel zu und sagt, du Versager, das war's für heute. Ich kann es dir ja nochmal richtig vorspielen, damit du mal richtig merkst, was du für ein Loser bist. Oder er kann sagen, komm, zum Schluss spielen wir nochmal zusammen das Stück, was du so gerne spielst.
Ja. Ja?
Und beide spielen zusammen und enden gut. Und er sagt, hast du toll gemacht, üb nochmal an dem anderen Stück und wir sehen uns nächste Woche wieder. So stelle ich mir das ja mit einem Hund auch vor. Es ist doch logisch, sich so zu verhalten und nicht einfach zu sagen, ich habe gewonnen, du bist nur ein Hund, ich bin der Mensch. Das ist doch total narzisstisch, also es ist doch völlig irre.
Aber soll ich dir sagen, was uns passiert ist? Als Gravy noch ganz klein war, waren wir auf einer großen Wiese spazieren, samstags morgens recht früh. Sie läuft auf einen anderen Hund zu, sie springt den Besitzer an. Sie war echt noch klein, ne? Und ich sehe, wie dieser andere Mann meinem Hund immer auf den Kopf haut. Und ich denke, warum macht er das? Und dann kam er auf mich zu und ich habe ihn gefragt. Ich bin nicht so der extrovertierte Typ, der auf der Hundewiese jetzt irgendwie anfängt, sich durchzumoderieren. Und ich bin eher dann zurückgenommen und habe aber meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, sagen Sie mal, warum hauen Sie meinem Hund auf den Kopf? Daraufhin kam er noch näher, er war dann so 10 Zentimeter von mir entfernt. Er kam ganz unangenehm nah und sagte, weil ich hier der Alpha bin und ihr Hund hat mich nicht anzuspringen.
Oh,
und da habe ich gedacht,
Gänsehaut.
Oh, ich fand, also ich war, das war für mich so eine traumatisierende Begegnung. Ich bin erstmal eine ganze Zeit da nicht mehr spazieren gegangen, weil ich gedacht, möchte nicht, dass mir jemand so nahe kommt und dann auch noch sagt, er ist der Alpha. Ja, ich meine, mein Hund hat keinen Schaden davon genommen, der hat ihn ja nicht verprügelt, aber ich finde, man fasst doch nicht den Hund von jemand anders an. Also das ist doch, kann ja auch ungut enden. Man weiß ja nie, wie der sich dann verhält, ne?
Ja, aber was, ich finde es immer so schön, das müssen wir jetzt mal analysieren. Was bewegt Menschen dazu, dass ihnen einer abgeht, wenn sie denken, sie wären der Alpha?
Ja, da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, was für Motivationen es gibt, dass man sich einen Hund kauft.
Ja, oder was ist jetzt, ich fühle mich nur dann geil, wenn ich der Alpha bin, ja? Also Alpha ist man ja nicht, ne?
Nee.
Also Alpha muss man sich ja bei einem, man ist ja nicht ein Alpha, weil man sagt, ich bin jetzt der Alpha. Oder weil ein Hundetrainer sagt, du musst der Alpha sein, weil nur du bestimmst, was läuft, ja? Sonst wird dein Hund zu einem Massenmörder und bringt die ganze Familie um und tanzt dir auf der Nase rum. Nein, Alpha bedeutet ja im Grunde, ein Anführer zu sein oder ein Vorbild zu sein. Ein Vorbild zu sein, dass dein Hund, an dem sich dein Hund gerne orientiert oder freiwillig orientiert oder bereitwillig orientiert. Der Alpha zu sein bedeutet, das Vorbild zu sein, der deinen Hund durch eine schwierige Situation lotst, die für ihn, für deinen Hund schwierig ist. Der Alpha bedeutet, einer zu sein, der vorausschauend erkennt, jetzt könnte es brenzlig werden, ich schicke meinen Hund da nicht rein, sondern ich nehme meinen Hund rechtzeitig raus, damit es nicht eskaliert. Alpha sein heißt für einen Hund, du musst dir verdienen, der Alpha zu sein, damit dein Hund das schafft und nicht einfach, wie die meisten Leute immer noch erzählt bekommen, ja, du musst halt einfach denken, du bist der Alpha, musst breitbeinig auftreten, die Stimme tief und ab und zu mal auf den Kopf schlagen und rumschreien. Ich meine, es ist ja auch wirklich Denken von, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte das schon oldschool her ist. Und diese Hackordnungsgeschichte, du weißt ja, diese mit den Hühnern, ne, dass man das auf Hunde übertragen hat, das wissen wir ja auch, dass das alles Blödsinn ist. Es gibt diese Hackordnung nicht. Es gibt nicht den Alpha, Beta, Gamma, Omega Wolf oder in der Familie. Dein Mann ist der Alpha, du kommst an Nummer 2, dein ältester Sohn an Nummer 3, der Hund kommt an Nummer 10. Nö, das ist ja Blödsinn. Ne? Hunde leben heute mit Kinderrechten bei uns. Das ist nun mal einfach so in unseren Familien. Und das sind Individuen mit bestimmten Bedürfnissen. Und da muss man auch mal, also klar, Struktur und Leitplanken aufbauen, aber das schaffe ich nicht, wenn ich einfach sage, ich bin der Alpha. Und der ist noch unterwegs mit seinem Hund. Hatte der auch einen Hund?
Ja, der hatte auch
einen Hund. Ja, was
hatte
der?
Ich habe den, das kann ich nicht mehr sagen. Ich habe den nämlich zum Glück nie wieder getroffen. Das war mein großes Glück, weil ich kann sowas nicht. Ich finde sowieso ja, die Begegnung unter Hunden kann anstrengend sein, aber die Begegnung mit Hundebesitzern ist ja auch ein Riesenthema. Und jeder, der einen Hund hat, ist ein Hundeexperte und weiß aber. Und allein schon dieses kleine Einmaleins, ich leine meinen Hund an, der andere Hund bleibt aber frei. Ich habe neulich eine Situation erlebt, da habe ich gedacht, das kann gar nicht sein. Meine Hündin war läufig, wir waren sehr abseits im Stadtwald unterwegs, aber man trifft natürlich in diesen Zeiten, wo sie in Corona sich jeder einen Hund holt, auch hinter jedem Busch irgendjemanden. Und dann kam eine Frau von einer großen Anhöhe, sie war wirklich hoch und wir waren etwas tiefer, kam sie runter und hat ein Spielzeug gehabt, was sie ihrem Hund immer geworfen hat, und zwar in unsere Richtung. Und ich habe meinen Hund, also habe ihn dann schon an die Leine genommen und dachte, okay, wir gehen jetzt hier einfach weiter. Die kam aber immer näher und es wurde immer näher auf uns geworfen. Und dann habe ich gerufen, meine Hündin ist läufig. Ich wusste ja noch nicht, was das für, der Hund war sehr haarig. Ich konnte da keine Feststellung machen, was es nun für ein Geschlecht ist. Und dann rief sie nur zurück, nee, meine ist auch eine Hündin, alles gut. Ja, aber das war für meine Hündin nicht gut, weil die hatte überhaupt keinen Bock, die zu treffen. Und die ging dann auch quasi so ein bisschen aufeinander los. Meine an der Leine, der andere ließ sich nicht mehr abrufen. Das ist eine Situation, die brauche ich einfach nicht. Nee. Die hätte einfach ihren Hund nur zu sich gerufen und wir wären weg gewesen. Aber sie hat einfach immer ihr blödes Spielzeug zu. Ach nein.
Ja, man nimmt halt manchmal dann irgendwie einfach, wenn man selber versucht, viel richtig zu machen. Und man tut das ja auch für die anderen Hunde, ne? Also ich meine, man achtet auf natürlich seinen Hund und man muss ja für die anderen immer mitdenken, ne? Ja. Und viele Menschen wissen halt gar nicht, warum das vielleicht wichtig ist oder was sie ihrem Hund selber damit auf der anderen Seite auch antun, weil für diese andere Hündin, die nicht angeleint war, war das ja auch eine Scheißerfahrung.
Nee, die musste auch einfach, ne? Die ist über sich hinausgegangen und wollte das vielleicht gar nicht.
Und Gravy ist wahrscheinlich auch nach vorne gegangen, hat irgendwann mal gesagt, du hier bis hierher und nicht weiter.
Genau.
Ja? Und die andere Hündin, die nicht angeleint war, hat sich auch gedacht, okay, Mist, sorry, ja, warum regelt das hier für mich niemand? Also das ist schon irgendwie schwierig. Ich finde es immer ganz wichtig, weil diese Situation an der Leine, und ich stehe ja wirklich da drauf und ich bin großer Fan von diesem Leitsatz, keinen Kontakt an der Leine, wenn sich die Hunde nicht kennen, Punkt eins. Das ist ganz wichtig, weil die nicht kommunizieren können. Ich habe das im anderen Podcast, haben wir da oft schon drüber geredet. Es geht halt einfach nur mal nicht mit einer Zwangsjacke an, sage ich mal, Hunde kommunizieren über Körpersprache, und wenn die angeleint sind, geht es so, ist es so, wie wenn wir eine Zwangsjacke anhätten und du sollst jetzt hier irgendwie Pantomime für mich machen. Das funktioniert halt einfach nicht. Die können die Sprache nicht richtig lesen und erkennen. Da knallt's halt dann ganz oft. Ne? Außerdem spielt da die Individualdistanz auch eine große Rolle, dass du gerade eben mit diesem Alpha-Männchen da gesprochen hast. Wenn man sich halt zu nahe kommt, es ist halt unangenehm. Und oftmals sagen die, ja komm, wir gucken mal das Hundchen da an, der ist ja ganz süß. Und dann kommen die da wie so Zombies ganz langsam auf dich zugelaufen an der Leine und du denkst dir so, oh mein Gott, es geht schon los, ja, dann explodiert es ganz oft, weil man sich einfach der Hund bedrängt fühlt. Und die andere Situation ist, es kommt ein uneingeleinter Hund auf deinen angeleinten Hund zu. Man muss halt immer reingehen, ne? Man muss halt quasi immer versuchen, meinen Hund zu schützen, den anderen Hund abzublocken und da ruhig auch, und das kann ich jedem raten, auch rigoros zu sein. Also bestimmend, meine ich, ne? Nicht jetzt da rumschreien und Fuß raus und so, habe ich auch schon alles erlebt, ne? Aber rigoros sein, ja? Also rigoros in Form bestimmend sein, so rum. Nicht rigoros, sondern bestimmend. Sich hinstellen, zu sagen, stopp, du gehst jetzt mal, mein Hund ist hier hin, keiner kommt daran. Damit dein Hund auch spürt, okay, cool, die tut was für mich gerade, super, ich kann mich ein bisschen entspannen, ja?
Das übrigens schon mal gespürt zu haben in einer solchen Situation, als ich mich so verhalten habe, dass Gravy mir wiedergespiegelt hat, dass sie das großartig fand.
Ja, das sie ist entspannter ja in dem Moment und sie erwartet es ja eigentlich auch von dir. Ne? Also die Hunde erwarten das von uns, wenn sie mit einer Leine neben uns hergehen, wir sie quasi anhängen, ne? Oftmals noch am Halsband, sage ich mal, wie so ein Sklave früher, ne? Am Halsband da durch die Gegend marschieren. Das ist für einen Hund auch eine komische Situation, muss ich mal sagen. Und dann kommst du in einen Moment, der dir unangenehm ist, und dann tut dein Mensch nichts für dich. Ne? Da denke ich mir auch so, gut, das ist nicht gut für die Bindung auf jeden Fall. Und da muss ich echt immer dran arbeiten. Aber da, jeder macht ja immer so seine Erfahrung. Man ist so sauer auf die Leute dann einfach im Moment. Ne?
Ja, also ich fände es einfach ganz schön, wenn mehr Leute einsehen würden. Es sind ja nicht nur Hunde treffen Hunde. Es ist ja auch Hunde treffen Kinder, Hunde treffen auf vielleicht Rentner, die nicht mehr so gut laufen können oder so. Ich habe einfach das für mich erkannt, wenn ich in eine Situation reinkomme, die ein Risiko birgt, weil das Kind hat vielleicht ein Brötchen in der Hand oder so, dann leine ich sie an. Ich habe es ja erlebt, dass ich meinen Jüngsten an der Hand hatte auf dem Weg zum Kindergarten, der hatte ein Brötchen in der Hand, kommt ein Hund ohne Leine, schnuppert an diesem Brötchen, also wirklich einmal voll mit der Nase auf dieses Brötchen, sagt die Besitzerin, ups. Ja, ich meine, was ist Ups? Ups war die Pannenshow, aber Ups ist nicht irgendwie das, tut mir leid, Entschuldigung, was auch immer. Ne? Ich habe das Brötchen weggeschmissen, das konnte der ja nicht mehr essen. Das war ja nicht unser Hund so ungefähr.
Der
ne?
Hund hätte es gerne essen
der
wollen.
Der Hund hätte es essen können,
ich muss da selber mir über die Schuhe, also die Khaleesi hatte das früher auch gemacht. Gut, da war ich, wie gesagt, ich war noch völlig unbegabt und unbeleckt, was Hund angeht. Und die hat sich das immer zum Hobby gemacht, diese Kinder, die so aus dem Kinderwagen hingen und in einer Hand so eine Breze hatten oder so eine Semmel, ist die einfach vorbei, ohne die überhaupt anzuschauen und hat einfach das weggenommen, abgefischt. Ist weitergelaufen. Ja. Er hat es abgefischt. Ne? Und die Kinder saßen dann immer so da und haben so diese leere Hand angeguckt und dann das Schreien angefangen. So. Und das ging so schnell, dass die Eltern das nicht mal gemerkt haben teilweise. Ja. Und ich habe mir gedacht, das Miststück. Insgeheim fand ich es cool, muss ich sagen. Deshalb habe ich auch nichts unternommen wahrscheinlich. Aber irgendwann später habe ich das natürlich schon geschnallt. Und das ist auch was, wo ich jetzt immer weiß, wenn Kinderwagen im Spiel sind, weil die weiß auch, dass unterm Kinderwagen oft Sachen liegen, ja, und die Kinder haben oft Sachen und so, ne, dass ich sie auch anleine wirklich, einfach weil ich auch weiß, sie wird da immer verführt sein und ich will dann gar nicht jetzt mit Druck auf sie einwirken, sondern ich finde es viel cooler, dann verantwortlich zu sein und es einfach selber zu regeln. Das meine ich ja auch, dass man ja ganz viele Sachen so selber managen kann. Ja, das, ich manage das halt einfach. Ich weiß, meine Hündin, die fühlt sich von irgendwelchen Wildschwein-Kackhaufen im Gebüsch halt wahnsinnig angezogen. Und wenn ich weiß, die sind da wieder, dann leine ich sie halt einfach an. Ne? Und dann gehen wir da vorbei. Und mittlerweile weiß ich auch schon, sie zu deuten, wenn sie noch so tut, als ob das ja alles schon ganz entspannt wäre. Und dann nach 150 Metern wieder umzudrehen und zurückzurennen. Das habe ich heute schon alles raus. Und dann weiß ich, oder muss ich sie halt 200 Meter anleinen. Ja, so. Und es ist ja auch wichtig so, ne, dass man das auch versucht rauszufinden. Mhm. Macht die ja bestimmt auch. Die sind ja auch nicht doof. Die denken sich, okay, die leiden mich immer an, da warte ich halt einfach noch 100 Meter.
Vor allem,
Meter.
Sie kann ganz toll sich abrufen lassen, wenn sie irgendwo einen Kackehaufen gefunden hat, der ihr gut riecht. Und dann geht sie ein bisschen neben mir und dann weiß ich ganz genau, was sie denkt. Mhm. Lass eben von mir ab und ich drehe mich um.
Genau. Das ist ja auch gut, das ist ja auch intelligent, ne? Muss ich auch sagen. Zum einen dem Bindungspartner signalisieren, okay, ich mache das jetzt alles so schön für dich, wie du das willst, ja. Aber dann ist die Anspannung ja auch so groß, der innerliche Druck, weil Aas aufnehmen, muss man einfach sagen, ist genetisch fixiert. Ja, das kann der Hund wie blinzeln nicht abstellen. Das ist einfach so stark, dieser Reiz. Da muss er einfach hin. Klar können wir über so Anti-Giftköder-Training, sage ich mal, oder Impulskontrolle den Hund schon vor sowas abhalten, das Umlenken, gut, okay, aber das funktioniert auch immer nur, wenn wir dabei sind. Und wenn wir nicht dabei sind, würde der Hund es trotzdem machen.
Ich bin froh, dass du das sagst, weil dieses Anti-Giftköder-Training, das wird ja überall angeboten und ich finde das auch sehr sinnvoll. Ich wage nur zu bezweifeln, dass es mich tatsächlich davor beschützen würde, dass mein Hund irgendetwas aufnimmt, was er nicht soll, weil da kann mir auch die Jägerin irgendwie schreiben, ja, der Hund darf halt den Weg nicht verlassen. Okay, Punkt. Da brauchen wir nicht drüber zu reden, dass das auch mal passiert. Mein Hund geht sowieso vom Weg ab, um sein Geschäft zu machen. Also wie soll ich das verhindern? Ne? Also das ist eine, und dann hieß es auch schon mal in einer Beschreibung, ja, man könnte ja dem Hund nur das Futter quasi immer aus der Hand geben, damit der weiß, er darf nie nicht was vom Boden fressen. Aber ich meine, wenn da irgendwo eine Frikadelle liegt am Boden und er hat auch noch nie was vom Boden gefressen, frisst er die doch. Das ist doch ein Hund.
Guck mal, Barbara, es ist doch so. Du fütterst deinen Hund aus der Hand, ja? Das ist für den halt die 100 Euro, ne? Die gibst du ihm, die kriegt er von dir, ne? So, und dann liegt da, sage ich mal, ein halber Burger.
Ja.
Das sind für den 500 Euro.
Ja.
Und dann will er doch die 500 Euro und nicht die 100 Euro.
Genau.
Das heißt, ich müsste ihm ja wieder was Wertigeres anbieten. Das gibt es aber nicht. Ne? Das weiß man einfach nicht. Was ist auch für den Hund wertiger? Das Training beim Giftködertraining, sage ich mal, oder Anti-Giftködertraining, heißt es ja, und ich finde, es ist immer so eine Versprechung, die man ganz schwer halten kann, ist ja nichts anderes als ein Impulskontrollentraining. Mhm. Also an Arbeiten an der Impulskontrolle. Und es gibt zwei verschiedene Herangehensweisen, dass man dem Hund eben grundsätzlich daran gewöhnt, nicht sofort dem Impuls nach irgendwas Leckerem nachzugeben und gibt ihm ein Substitut,
nehme ich was Besseres. Also man arbeitet quasi mit einem Leckerchen auf dem Boden und gibt ihm ein Stück Wurst. Man arbeitet mit einem Stück Wurst auf dem Boden und gibt ihm dann ein Stück Käse und so weiter. Man geht, der Hund muss dann vorher quasi warten, muss dann darum entspannt laufen und dann bekommt er aber was Besseres. Es muss was Besseres kommen danach.
Ja, ne? Weil sonst versteht der. Ich hab den Pansen nicht in der Tasche, so, wenn der da im Wald was findet.
Irgendwas,
ne?
Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass man ganz klar, wenn der Hund dann irgendwann mal alleine ist oder irgendwo an der Seite ist und er findet, was es trotzdem essen würde. Das funktioniert ja immer nur, wenn wir dabei sind. Dann orientiert er sich an uns, auch wenn ich es umlenke. Das kann dem Hund auch beibringen, anzuzeigen. Das ist zum Beispiel eine höhere Stufe, quasi dem Hund zu sagen, okay, wenn du was findest, zeigst du es mir und dann entscheiden wir, bekommst du von mir was Besseres und dann gehen wir weiter. Das ist wie ein Spiel. Aber wenn der Hund was Tolles findet und ich bin nicht in Blickweite und nicht in Rufe, dann frisst er es trotzdem schnell auf.
Soll ich dir was sagen? Es gibt's ja unter Menschen im Grunde genommen ganz ähnlich. Ein Freund von meinem ältesten Sohn, der wurde von seiner Mutter so eingestellt, dass er nirgendwo anders quasi Süßigkeiten essen sollte. Das ist ein schwieriges Unterfangen, einem Kind das beizubringen. Und ich
auch
fand,
Impulskontrolle,
das ging,
ne?
Ja, und das ging wirklich auch in den Psychobereich rein, wo dann abends gesagt wurde, die Mama hatte dir doch gesagt, du sollst doch nicht. Und jetzt hast du mich aber traurig gemacht, wo ich gedacht habe, wäre es vielleicht für das Kind und das Seelenheil besser gewesen, es hätte mal bei den Leuten Bonbons gegessen, als wenn es immer die Mutter sozusagen als Übermutter im Hinterkopf hat. Also das, was ich damit sagen will, ist, beim Kind kannst du ja noch argumentieren und das ist nicht gesund für dich und so. Und da ist es schon ganz schwierig, das so hinzukriegen, dass das Kind einfach auch, ja, okay, safe, ich esse da nichts, ich esse den Kuchen nicht, den die auf dem Tisch stehen haben und das dann beim Hund zu versuchen, der diese Ebene nicht hat. Ne?
Ja, es gibt natürlich auch immer noch die Rassen, die halt gerne einfach Sachen fressen. So Lappis gehören ja da auch dazu und die, das ist halt einfach auch schon extrem. Und ich glaube, man muss schon ganz früh anfangen, den Hund gar nicht erst in so eine Langeweile, sage ich auch mal, kommen zu lassen. Hunde machen das auch ganz oft aus Langeweile. Weißt du, weil die gehen Gassi und da passiert nichts und dann fangen die an zu gucken, da gibt's was, oh, dann fresse ich das einfach mal und dann suchen die sich so Beschäftigung. Das ist ja logisch, ne, weil wenn ich jetzt mit meinem Hund unterwegs bin und meinen Hund nicht mal, sage ich auch mal, artgerecht auslaste beim Gassi gehen und Gassi gehen bedeutet eben, ich finde immer strukturiert auch mal Gassi zu gehen, nicht immer einfach nur zu gehen, am Telefon zu hängen, ja, dann gehen wir dahin, immer das Gleiche. Das ist für einen Hund boring, ja. Denkst du, Mann, überleg dir mal was, ich möchte hier gerne mal was machen. Dann fangen die an, da rumzusuchen, dann fangen die an, die Welt zu entdecken, dann bist du abgelenkt, hängst am Handy rum, checkst es nicht, ja, und dann schleifen sich so Prozesse ja auch ein. Aber wenn ich schon ganz früh anfange, den Spaziergang mit meinem Hund zu was Besonderem zu machen, den zu strukturieren, die Party bin ich, sag ich mal, ich habe die coolen Sachen dabei, ich zeig dir hier mal was Cooles, ich lass dich jetzt mal was suchen, wir setzen uns jetzt mal hin, machen mal 10 Minuten Pause. Du machst mal gar nichts.
Das muss ich mir mal angewöhnen. Das habe ich, ja, toll. Also das ist eine gute Idee, weil das, wir machen, setzen uns jetzt hier einfach mal auf eine Bank und machen gar nichts, habe ich tatsächlich noch nie gemacht.
Ganz wichtig. Es gibt ja so Übungen, selbst mit Hund, dass man dann so eine Decke dabei hat und den Hund auch mal absitzen lässt. Naja, ich glaube, das Wichtige ist halt, dass ihr beide euch dann irgendwie auch mal ein bisschen, du kannst dich nämlich dann auch mal ablenken. Weißt du, das ist, wenn du dem Hund beibringst, es ist normal, wenn wir beim Gassi gehen, ja, mal 10 Minuten Pause machen, dann kannst du da auch mal telefonieren von mir aus und dann kann der Hund aber dann auch mal daneben liegen und einfach ein bisschen entspannen. Sage ich jetzt mal im Extremfall. Aber eigentlich, ich mache das immer so und ich empfehle es auch immer meinen Kunden, weil ich das einfach schön finde, so ein inniger Moment, zusammen auch einfach nur mal da zu sitzen und zu gucken, gemeinsam zu schauen. Hunde glotzen halt einfach total gerne rum, das finden die halt mega cool, ja. Und gemeinsam Sachen zu entdecken und gar nicht viel zu reden oder zu kommunizieren, sondern einfach nur mal zu entspannen und diesen Fleck sich auch immer wieder auszusuchen. Und beim Gizmo ist es zum Beispiel so, ich habe bei uns hinten am Strand, gibt's so ein Schilfsgebiet, ne? Und da ist eine Bank. Und der Gizmo weiß immer, dass wir uns da hinsetzen. Der latscht immer schon vorne, hockt er sich immer schon hin, wartet auf mich. Und das finde ich so schön, dass er das so geschnallt hat, dass das so der Ruheplatz ist.
Ritual, ja.
Ist ein Ritual und dann sitzen wir da und dann ist er aber auch total gechillt und die Khaleesi legt sich dann auch hin und irgendwann, so nach 5 Minuten wird es dann wieder zu langweilig, finde ich aber auch okay und dann gehen wir wieder weiter. Und so kriegt das alles so einen schönen Aufbau und dann lasse ich sie mal Sachen suchen, dann lasse ich sie mal Sitz machen, Platz machen, gehen wir mal über einen Baumstamm drüber, müssen sie sich ein bisschen kommen. Und das ist eigentlich cool. Und dann kommt dein Hund auch auf keine blöde Gedanken.
wenn ich das natürlich schon relativ früh immer mache und anfange und so, ne? Mhm. Ja, und ansonsten ist auch kein Drama, muss ich sagen. Also man muss halt einfach gucken, ne? Wenn ich weiß, ich bin irgendwo, wo ich mich nicht auskenne, wo irgendwas sein könnte, würde ich meinen Hund auch immer angeleint lassen. Einfach, es gibt so viele Psychopathen da draußen und mein Hund ist auch nur ein Hund, sage ich mal, ne? Mhm. Da würde ich lieber in die Verantwortung gehen, anstatt zu sagen, ja, ich habe Giftködertraining gemacht, da kann ja nichts passieren, das ist ja keine Garantie.
Du, der Hund einer Freundin, das war wirklich ein Hund, der hat nie irgendwas gejagt. Der ist nur 8 Monate alt geworden, weil dann hat er plötzlich einen krassen Rechtsabbieger gemacht und da war die stark befahrene Straße und dann war der Hund sofort tot. Ne? Das ist schon, und man kann es sich nicht erklären, was der in der Nase hatte.
War es ein Kaninchen, oder
eine Maus, ein Fuchs oder was? Es war nichts zu sehen, aber der Hund war nach dieser Aktion tot. Und das ist schon krass, ne? An der Leine wäre das nicht passiert. Aber es gibt ja dieser Wunsch des Menschen zu sagen, der Hund geht an der Leine nicht, sondern der geht so neben mir. Müssten wir nur eine Katze treffen, dann wäre das für uns der Spaß vorbei.
Das ist in der Stadt ja auch immer schwierig, ne? Ich finde es so auf dem Land und so, wenn ich jetzt in der Straße, wo ich weiß, da kommt kein Auto, da kann ich ihn schnell rufen und so. Aber selbst auf dem Bürgersteig und ich, ehrlich gesagt, ich habe das früher auch mit dem Gizzy vor 10 Jahren, fand ich das cool, wenn wir da bei uns da in der Stadt und da ist er neben mir hergelaufen.
Das sieht so mega
krass aus. Ich denke mir so, wow. Und wenn ich das früher gesehen habe, so Typen dann so mit ihren 3 Hunden und alles so mega gechillt. Es ist leichtsinnig. Sagen wir mal so, es ist einfach leichtsinnig, weil wenn eine Maus kommt oder irgendwas und über die Straße huscht, der Hund ist einfach weg, weil es ist ein Impuls, der triggert ihn, ja, und dann ist der weg einfach. Mhm. Und dann kann ich den gar nicht, der kann gar nicht anders, ja. Der ist einfach in dem Moment da. Mhm. Oder es braucht nur ein Radfahrer zu sein, der nicht aufpasst und einfach in meinen Hund reinfährt. Kann auch sein.
Ganz spezielles Thema, der Radfahrer. Ich muss den Hund mal eben was trinken lassen.
Ja.
Wie bewege ich, setze es eben ab? Ne?
Ja, genau, du kannst es eben absetzen. Ich finde es also immer auch so eine schöne Geschichte, wenn man sich da einfach mehr in der Verantwortung sieht und ein bisschen was macht. So, hast du die Tür aufgemacht, dass sie was trinken kann?
Ja.
Ach so, die wollte nur unseren Podcast crashen. Habt ihr irgendwas eigentlich noch vor, was ihr in Zukunft machen wollt?
Ob nicht auch so ein Dummy-Training für uns ganz schön wäre, dass ich noch was anderes habe, was ich sie suchen lassen kann, wo ich jetzt im Vergleich zu Mantrailing halt autark bin und sagen kann, ich mach's mal alleine.
Dummy-Training ist schon gut, muss ich sagen, einfach weil es ja nochmal ein ganz intensiveres Arbeiten ist, als nur, sage ich, den Hund etwas suchen lassen. Mhm. Gut, Mantrailing, da bist du aktiv auch beteiligt. Aber ich glaube, es geht ja auch so ein bisschen darum, bei Dummy-Training geht es um die Impulskontrolle, ganz stark geduldig sein, warten, ja, und dann letztendlich auch nicht hinterherjagen, sondern erst auf Kommando. Und da gehört schon wirklich, da ist der Aufbau natürlich schon schön, das aufzubauen, dem Hund das überhaupt erstmal verständlich zu machen, was er machen soll, weil er, wenn selbst wenn du einen Dummy oder irgendwas wirfst, ja, es kann ja auch ein Apportel sein oder irgendwas, ne, da muss er schon erstmal checken, okay, da soll ich jetzt nicht gleich hinterherhetzen, sondern das geht jetzt einfach darum, um die Geduld auch, ne, und um das Gucken. Und man baut es ja auch so auf, dass man den Hund natürlich erstmal auch die Sachen sehen lässt und dann irgendwann mal versteckt und so und dann auch das Suchen mit dazukommt. Also wenn du das dir mal von einem Trainer, sag ich mal, sauber schön erklären lässt und euch aufzeigen lässt und es Schritt für Schritt aufbaust, das macht wahnsinnig viel Spaß und das ist auch eine tolle Auslastung. Und da hat sie auch, glaube ich, beim Spazierengehen immer wieder Spaß, wenn sie so einen Apportel oder so einen Dummy tragen kann die ganze Zeit. Also die Khaleesi liebt das zum Beispiel, weil sie hat, gut, sie ist auch ein Retriever, sie trägt einfach gerne Zeug im Maul durch die Gegend, ja. Und es ist immer eine schöne Beschäftigung auch für den Hund. Er ist halt einfach immer busy. Mhm. Und das ist nochmal so ein doppeltes Glücklichmachen in dem Moment, ne? Ja, finde ich immer so schön einfach nochmal, dass ich wirklich so merke, so ja, da hat sie jetzt richtig Bock drauf und es hat sie jetzt von, also wir gehen aus der Haustüre raus, da hat sie schon im Maul und wir kommen zurück und sie hat es immer noch und dann sage ich, komm, jetzt legen wir es so eingesabbert jetzt hier vor die Haustüre, das nehmen wir nicht mit rein, Leute.
Genau.
Ja. Und dann guckst du mich mal ganz traurig an und sage ich, nee, machen wir morgen wieder. Also das wird dir auf jeden Fall Spaß machen. Ich habe ja mit euch zusammen hier so ein bisschen was gemacht und es ging ja um dieses Thema Abschied nehmen und wieder zurückkommen, ne? Das war ganz spannend, weil das war ja so ein Thema, das hatte dich schon länger begleitet. Erzähl doch mal ganz kurz, worum ging's da?
Also für meine, jetzt will der Hund doch wieder raus, jetzt sind Menschen da. Ja, komm. Ich habe...
Jetzt kommt deine ganze Familie noch rein.
Genau.
Ja, hallo, komm rein. Wir machen hier, das ist ja alles open bei uns.
Ja, guck, hier steht der Kuchen noch, jetzt wird sich noch was genommen. Ja, es war so, dass wir halt festgestellt haben, der Hund möchte sich von mir nicht trennen. Die Situation ist folgende, man ist irgendwo in der Stadt und denkt sich, ach, ich würde eigentlich nehme ich den Hund nicht mit in die Stadt, aber ich würde mal ganz schnell eben gerne in dieses Geschäft gehen, bin sofort wieder draußen. Dann hat sich das so angefühlt, dass der Hund mich 20 Jahre nicht gesehen hat und wir liegen uns danach wieder in den Armen. Es gab ein Gejauchze und Getobe, wenn ich wieder da war, und ein Gejammere und Geheule, wenn ich nicht da war. Und das ist halt belastend für die Menschen, die sie dann in der Zeit festhalten müssen, und für mich natürlich auch, weil man will auch nicht in jedem Outfit ständig angesprungen werden mit Dreckspfoten, wenn man irgendwo unterwegs ist. Und deswegen habe ich deine Hilfe gerne in Anspruch genommen, um das mal zu analysieren, warum das so ist. Und es ist natürlich wie immer, ich hätte es wissen müssen, man kriegt einfach ganz krass den Spiegel vorgehalten. Nein, sehr sympathisch den Spiegel vorgehalten.
Ich hoffe, das war nicht unhöflich.
Nein,
oder
überhaupt
so, ne?
0,0. Nein, man kriegt den Spiegel vorgehalten und sieht, dass man selber das natürlich auch initiiert, dieses Verhalten, dass man die falschen Sachen belohnt, dass man sich einfach nicht richtig verhält und dass man das aber sehr schnell abstellen kann oder üben kann, dass es beiden Seiten leichter fällt. Und ich war, muss ich sagen, ehrlich geflasht, dass es so gut funktioniert hat in dieser Übungseinheit hinterher, dass ich es mit Ruhe und eigentlich nur mit Handzeichen ihr signalisieren kann, ich komme gleich wieder, und es unterbinden kann, dass sie an mir hochspringt, ohne dass ich sage, nein, nein.
Und sie war so schön entspannt dann am Ende auch, ne, und hat eigentlich ganz entspannt auf dich gewartet.
Ja.
Also du hast, wie wir es gemacht haben und was wir gemacht haben, das kann man sich dann später alles angucken.
Genau.
Aber ich muss dazu sagen, dass sie auch eine ganz, ganz tolle, ja, ganz, ganz tolle Hündin ist, die unwahrscheinlich schnell sich auf neue Sachen einlässt und offen ist und ganz emotional fühle ich auch Sachen dann ganz schnell spürt, was am Ende ja auch ein Thema war und was wir dann auch super gut gelöst haben. Also ihr seid ein tolles Gespann, muss ich sagen, und ich habe mich mega gefreut, dass ich mal so nah an dich ran durfte und an dich und die Gravy. Und es ist immer was Besonderes, Menschen zu treffen, die so mit ihren Hunden verbunden sind, und man spricht ja doch auch so ein bisschen eine Sprache, und ich glaube, alle die diesen Podcast hören, die können ganz viele Sachen nachvollziehen, haben bestimmt auch schon gelacht heute und haben gedacht, so, ja genau, so ist mir auch schon gegangen. Also vielen, vielen Dank, liebe Barbara. Und falls ihr Anregungen habt zu diesem Thema, auch Erfahrungen in diese Richtung gemacht habt, ihr wisst ja, ihr könnt immer alles fleißig kommentieren, diesen Podcast auf jeden Fall abonnieren und weiterempfehlen. Und ich freue mich schon, wenn wir uns zur nächsten Folge wieder hören, und ich wünsche euch alles Gute und eine tolle Zeit. Und dir, liebe Barbara und liebe Gravy, vielen Dank nochmal. Ne?
Wir danken dir. Es war eine ganz schöne Erfahrung. Vielen Dank.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.